Der Amboss-Podcast – Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn wir als Ärztinnen über Gesundheit und Gesundheitsschutz reden wollen, dann müssen wir auch über den Klimawandel sprechen. Denn beide gehören zusammen. Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz. Wir bei Amboss wollen uns daher intensiver diesem Thema widmen. Den Auftakt dieser Reihe macht Eckart von Hirschhausen. Er ist Arzt und Komiker. Und wir haben unter anderem über umweltmedizinische Aspekte der Stadt gesprochen, die auf unsere Gesundheit einen Einfluss haben und durch die Klimaerwärmung noch weiter verschärft werden. Nun viel Spaß beim Zuhören.
Warum ist Eckart von Hirschhausen heute bei mir? Bekannt ist er als Komiker und in den letzten Jahren ist er doch etwas ernster geworden, weil ihn ein Thema sehr bewegt. Und deswegen hat er jetzt auch ein Buch dazu geschrieben. Das liegt vor mir. Mensch, Erde. Wir könnten es so schön haben. Ich bin sehr begeistert von diesem Buch. Ich durfte da reinschauen schon mal vorab. Und möchte das zum Anlass nehmen, heute mit dir über diesen Zusammenhang von Mensch und Erde zu sprechen. Weil genau das ist es, was dich bewegt und dich seit 3 Jahren nicht mehr ruhen lässt. Und du bist sehr engagiert. Und wir werden heute darüber sprechen, warum auch ihr, alle Ärztinnen dort draußen, anfangen solltet, über dieses Thema nachzudenken, auch in einem professionellen Sinne. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Danke, Johanna. Du bist tatsächlich eine der allerersten, die das Buch in der Hand haben. Das ist nämlich sozusagen die Probedrucke. Und ich freue mich sehr, dass es dir gefällt, weil da echt viel Herzblut reingeflossen ist. Ich habe ja nach dem Medizinstudium noch Arzt im Praktikum gemacht, auch hier in Berlin. In der Kinderheilkunde. Und da hatte ich schon diese sehr klare Anschauung, Mensch, viele von den Dingen, die man da behandelt, gehen eigentlich über das individuelle Schicksal hinaus. Und viele wären auch für Prävention zugänglich. Wir haben jetzt gerade Corona. Was man auch selten hört, ist, dass auch Corona nicht schicksalshaft über uns kam, sondern eine Folge der Art und Weise ist, wie wir die Natur zerstören, die Wildtiere handeln und ihnen gar keine andere Chance lassen, als krank zu werden und die Krankheiten im letzten Moment noch auf uns zu übertragen. Und so hast du recht, ich bin ein bisschen ernster geworden, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das auch genau das ist, was jetzt Phase ist, was jetzt dran ist. Aber ich habe gemerkt, dass ganz, ganz viele für dieses Thema schon brennen, kapiert haben, das ist was, was unsere Gegenwart und erst recht unsere Zukunft auch als Ärztinnen und Ärzte bestimmen wird. Und wir hören darüber nichts. Und an einzelnen Stellen gibt es dann engagierte Gruppen und gibt Health for Future und die laden dann zu Ringvorlesungen ein. Und es passiert gerade so viel, du kommst gar nicht hinterher. Das ist mein Gefühl. Gefühlt hat sich in den letzten 3 Jahren für das Thema Klimawandel und Gesundheit mehr getan als die letzten 30 Jahre zusammen.
Ja, das beobachte ich so ähnlich. Aber eben den
Wissen. Du bist doch, naja, nicht 30.
Nein, aber ich sehe doch, ich bin übrigens 34. Also ich habe das seit 30
Sie
Jahren
Sie sieht jünger aus.
Nein, aber ich beobachte das auf jeden Fall, dass es in den letzten Jahren doch auch zunimmt und in breiteren Kreisen diskutiert wird. Und was uns beiden auch fehlt, ist wirklich dieser breite ärztliche Kreis. Im Studium hat man dieses Orchideenfach Umweltmedizin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht mal, ob ich da war, ob es Arbeitsmedizin war. Ich erinnere mich daran, dass ich gelernt habe, dass wenn der Laserdrucker angeht, dass kurz giftige Stoffe ausgeströmt werden. Ist das relevant, habe ich mich gefragt und wahrscheinlich so wie viele andere einfach nicht mehr zugehört. Und was wir dabei nicht mitgeteilt bekommen haben, ist, dass so viel um uns herum in der Umwelt passiert, was wirklich relevant für unsere Gesundheit ist.
Total.
Und das muss man doch als Ärzteschaft beigebracht bekommen, weil wir auch die Personen sind, die eben nicht nur, wenn die Krankheit eingetreten ist, hier jetzt behandeln und noch das Übel beschränken wollen, sondern wir sollten doch vor allen Dingen daran interessiert sein, dass die Bevölkerung, die Menschheit gesund bleibt.
Ja.
Und also auch aufklären können. Primärprävention ist eine Aufgabe des Arztes auch. Und da geht es nur nicht darum, Bewegung, Ernährung, solche Geschichten, das ist auch sehr wichtig, aber eben da muss ich doch verstehen, was sind die Faktoren, die mich den ganzen Tag umgeben, die auf meine Gesundheit bzw. Krankheit einen Einfluss haben.
Was eine Zahl ist, die ich auch crazy finde, wir verballern im Moment an einem Tag so viel fossile Energie, wie Mutter Erde in 1000 Jahren gebildet hat. Und dass das auf Dauer nicht gut geht, dass das alles aus der Balance bringt, da muss man auch nicht mal Medizin studieren, um das zu verstehen.
Ja.
Aber diese Dimension, in der wir gerade echt gegen die Wand fahren, die war mir vorher auch nicht bewusst. Deswegen mache ich auch niemandem Vorwurf, wenn er das noch nicht so klar hat. Und ich finde auch nicht hilfreich, sozusagen dieses, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft laut. Das ist dieses Jung gegen Alt. Klar bin ich auch ein alter weißer Mann. Klar hatte ich eine ziemlich sorgenfreie Zeit bisher. Aber ich finde es irre, wie ich eigentlich schon in den 80er Jahren, ich habe in meiner Schule Referate gehalten über sauren Regen, über der Wald stirbt, über Tempolimit, Sinn und auch aus medizinischer Sicht kann es da keine zweite Meinung für geben. Es sterben weniger Leute, kommen weniger Leute zu Schaden. Ey, wo ist das Problem? Und dann denke ich, dann ist es 10, 20 Jahre so ein bisschen in den Hintergrund getreten, auch bei mir. Und jetzt knüpfe ich eigentlich an Dinge an, die schon mal präsent waren. Und natürlich haben wir unglaublich viel Zeit verloren und ich frage mich dann auch, und das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, woran hat das auch gelegen? Und ich glaube, die Abstraktion, mit der wir oft Klima- und Umweltthemen behandelt haben, war bildlich die von Eisbären, von Meeresspiegel, von Bangladesch und Parts per Billion. Ja? Und da denkst du, hat das was mit mir zu tun? Wie die paar Moleküle sollen irgendwie einen Unterschied machen? Glaube ich nicht. Mein Nachbar sagt auch, früher war es schon mal heiß. Ja, so genau. Sicher sind die sich ja noch gar nicht. Und deswegen habe ich wirklich, sieht man auch im Inhaltsverzeichnis an so einem Mannequin, versucht, das radikal runterzubrechen, nämlich zu sagen, was müssen alle Menschen? Wir müssen einatmen. Was ist in der Luft? Was tut uns gut? Was tut uns nicht gut? Wir wollen alle Wasser trinken. Was ist mit Mikroplastik? Was ist mit Essen? Ja. Warum ist Bio nicht teuer, sondern alles andere ist künstlich zu billig und preist nicht den Schaden mit ein? Was ist unser Verhältnis zum Älterwerden, zur Reparaturmedizin? Wie viel könnte eine pflanzenbasierte Ernährung Millionen Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern? Warum wissen wir darüber so wenig, wie wir das so kommunizieren, dass die Leute das nicht als Verzicht definieren, sondern als Gewinn? Ich verzichte gerne auf Herzinfarkt und Schlaganfall, brauche ich nicht. Das sind Killer Nummer eins, noch vor Krebs. Und trotzdem ist der radikalste und einfachste medizinische Ansatz Prävention im Sinne von, isst doch mal 2 von 3 Mahlzeiten ohne tierische Produkte. Das ist doch kein Hexenwerk. Ich genau. bin gar nicht dabei, da irgendwie radikal, vegan und alle anderen sind böse. Das wird sich eh nicht durchsetzen. Und da habe ich eben den Anspruch, deswegen glaube ich eben auch, haben Medizinstudierende und alle Gesundheitsberufe eine unglaublich wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe. Auf uns wird gehört. Wir sind eine der letzten Berufsgruppen, die noch Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Die Politiker sind ziemlich durch, die Medienleute sind durch, Parteien und so weiter haben auch echt gelitten und manche auch zu Recht. Aber auf Ärzte, auf Pflegefachkräfte, auf Sanitäter, auf Feuerwehrleute, auf die wird gehört. Und als ich dann in Aachen war, hatte ich auch eine Einladung von Health for Future, haben wir so eine öffentliche Aktion gemacht am heißesten Tag im Jahr. Und da habe ich auch ganz gezielt gesagt, ladet bitte Leute aus der Altenpflege ein, ladet bitte andere, die Rettungssanitäter fahren, ja. damit die erzählen, in welchem desolaten Zustand die viele ältere Menschen aus ihren Wohnungen holen, dehydriert, überhitzt, und das alles ist Teil unserer medizinischen Verantwortung.
Genau.
Siehst du das anders?
Ich sehe das absolut genauso und ich möchte da nochmal anknüpfen, wo du gesagt hast, warum ist das so in Vergessenheit geraten und warum ist das so abstrakt? Ich glaube, da können wir Ärzte ja auch unsere Erfahrungen mit reingeben. Ich sehe das ähnlich wie zum Beispiel auch bei Erkrankungen, die irgendwann im Verlauf des Lebens auftauchen können, weil ich zum Beispiel mich exponiere mit Rauchen, mit Nikotin. Das kann sich der gesunde Mensch in dem Moment, wo er damit anfängt, und vielleicht auch noch ein paar Jahre weiter betreibt, erstmal gar nicht vorstellen. Das ist so abstrakt, diese Krankheit, die dann passieren kann. Und deswegen ist es auch leichter, das abzuwehren. Wir Ärztinnen sind aber in dieser guten, in Anführungszeichen, Lage, dass wir diese Krankheiten um uns rum haben, den ganzen Tag, und sehen, was für ein Leid diese Krankheiten für die Einzelnen und auch für die Gesellschaft bedeuten. Und deswegen hoffe ich auch, dass eben Ärztinnen, wenn die über dieses abstrakte Thema, was macht denn Klimawandel mit unserer Gesundheit jetzt schon und bald noch in einem viel größeren Ausmaß, wenn sie sich mit diesem Thema befassen, dann können die sich das viel besser vorstellen, was das wirklich für ja, reales Leid bedeutet, und sich dann eben hinstellen und aufstehen und sagen, das müssen wir ändern, wenn wir hier an unserer Gesundheit und an unserer Zukunft interessiert sind. Also das ist meine Hoffnung.
Wir sind ja in Deutschland ziemlich weit hinterher gewesen, viele Jahre. Und in Deutschland holen wir jetzt auf, es passiert gerade echt viel. Wir hatten gerade das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, Leute, ihr könnt nicht die Klimarisiken und die CO2 Reduktion einfach der nächsten Generation aufheizen. Die haben schon genug Schulden für fucking Corona zu zahlen, nicht noch mehr Burden. Und da kommt plötzlich eben auch eine Klarheit in die politische Rahmenbedingungen, die uns auch wirklich Aufschwung gibt. Ja. Das ist nicht irgendwie eine Modeerscheinung, dass wir uns jetzt alle mal ein bisschen mit Nachhaltigkeit und Klima beschäftigen müssen, weil das gerade so angesagt ist. Nee, das ist das zwingende, dickste, größte Thema, was wir vor der Nase haben. Und ich sage auch immer, diese Rhetorik, wir müssen nicht das Klima retten oder die Umwelt retten, wir müssen uns retten. Richtig. Es geht uns wirklich der Arsch auf Grundeis. Ja. Und deswegen nicht Panik, aber Priorität, das wünsche ich mir.
Genau, ja, nicht Panik, absolut, weil Panik macht auch unfähig und ich glaube, Hoffnung ist das Beste. Und genau, erstmal geht es darum, Wissen zu vermitteln und eben Ärztinnen in die Lage zu bringen, auch selber aufklären zu können, die Patienten und die Patientinnen.
Ja, viele denken ja erstmal, ich bin doch sozusagen für den einzelnen Patienten vor mir da. Und das hat die Verena Wild, so heißt die Ethikerin, auch ganz klar gesagt, das ist ein sehr deutsches Phänomen, dass wir vielleicht auch aus unserer Vergangenheit, wie auch immer, diese Grundgedanken von Public Health ignorieren, dass Gesundheitsthemen einfach übergreifender sind als das einzelne Schicksal vor mir. Wir sind super in Katheter reinschieben, rausschieben, Hüften einhauen. Das machen wir mehr als jedes andere Land in der Welt fast. Wir haben extrem viel Geld im Gesundheitswesen und trotzdem sind wir auf diesem Sektor echt schlecht bisher. Gesundheitsgefahren als übergeordnetes Thema wahrzunehmen. Mit Corona kommt das gerade. Mit Corona ist klar, global ist hier. Infektionskrankheiten machen keinen Stopp an der Grenze. Und ein CO2-Molekül ist es in der Atmosphäre auch völlig egal, aus welchem Land es kam. So egal, wie es ein Virus ist, ob du Mensch bist oder Maus, ob du jung bist oder alt oder weiß oder schwarz. Und diese Globalisierung und dieser Blick darauf, das ist auch was in meinem Studium überhaupt noch nicht vorkam. Und ich habe eben auch die letzten 3 Jahre gemerkt, einen Trend in den 80er Jahren, erstmal Gesundheit immer, du bist nur für dich verantwortlich, du musst dich ständig optimieren, so wie du bist du eh nicht okay, du musst noch Nahrungsergänzung und noch das und noch Sport und Yoga und noch Selbstfindung und Achtsamkeit und all das. Aber da kamen die anderen um mich herum eher nicht vor. Und ich glaube, dass im Moment eigentlich ein historischer Zeitpunkt ist, wo plötzlich ganz viele Dinge möglich sind, wo sich Dinge drehen, wo Menschen gedacht haben, lass uns doch mal drüber reden, jetzt wo wir zu einer Pause gezwungen wurden, in welcher Welt wollen wir denn leben? Was ist uns denn wichtig? Genau. Was fehlt uns denn gerade? Ist es das Shopping-Erlebnis oder sind es andere Menschen? Mhm. In was für einer verrückten Welt haben wir denn vorher gelebt? Und auch zu merken, 2020 war immer noch das heißeste Jahr in der Reihenfolge. Es war eines der trockensten Jahre. Es war eine Dürre, wie wir die 2000 Jahre nicht gehabt haben in Deutschland. Und diese Nachrichten gingen ein bisschen unter, aber die kommen jetzt wieder. Und deswegen habe ich auch vorne auf meinem Buch den Sticker 3 Krisen für den Preis von 2. Das ist natürlich ein bisschen augenzwinkernd gedacht, nämlich Pandemie, Artensterben und Klimakrise, die hängen innerlich zusammen. Und darüber werde ich auch gleich weiter mit dir reden. Und vielleicht hören wir mal kurz rein, warum ich inzwischen eben nicht mehr so sehr als Komiker auf der Bühne unterwegs bin, sondern manchmal auch mit ziemlich ernsten Botschaften, weil ich behaupte mal, wir Ärztinnen und Ärzte können im Moment gar nicht mehr uns völlig aus der Politik raushalten.
Wir sind in einer beschissenen Lage und die Ärzteschaft hat eine Aufgabe, schlechte Nachrichten zu überbringen. Deswegen lasst uns überlegen, wie die nächsten 10 Jahre so aussehen, dass wir enkeltauglich leben. Die Erde hat Fieber und wir brauchen nicht Panik, wir brauchen jetzt Priorität in der Politik. Wenn unsere Mutter Fieber hätte und auf der Intensivstation in der Charité liegt, dann würden wir alles stehen und liegen lassen und uns genau darum kümmern. Und diese Priorität hat die Politik hoffentlich verstanden. Die jammern jetzt, dass sie die Nacht nicht schlafen konnten. Dafür haben sie 30 Jahre lang geschlafen.
Ja, da konnten wir mal reinhören in eine Rede von dir beim großen Klimastreik, der ja am 20. September 2019 in Berlin stattgefunden hat. Genau dem Tag auch, wo die Bundesregierung sein Klimapaket vorgestellt hat. Da bist du ja auch richtig politisch unterwegs. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie kam es dazu, dass sich das Thema wieder so gepackt hat, nach, wie du ja selber gesagt hast, 30 Jahren in Vergessenheit geraten. Vielleicht kannst du ja auch unsere ärztlichen Hörerinnen anstecken.
Ja, also ich kriege immer noch ein bisschen Gänsehaut, weil kurioserweise solche Momente im Nachhinein so geplant aussehen, aber es war schon ziemlich chaotisch, das Ganze. Bis ein paar Minuten vorher war gar nicht so richtig klar, wer da
redet und wer was wann sagt und so, aber ich war dann schon echt beeindruckt. Ich bin ja Live-Künstler und habe auch im Tempodrom gespielt, in der Waldbühne und so, aber vor dieser Fanmeile zu stehen und das waren, glaube ich, weiß nicht, 300.000 Leute da auf der Straße und bundesweit weit über 1 Million. Und da hatte ich schon Respekt und ich hatte vor allen Dingen das Gefühl von Dankbarkeit, dass da so viele Menschen sich aufgemacht haben, um zu sagen, das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wir wollen das und uns ist es wichtig und es war alles friedlich und es waren echt viele Leute mit ihren Kindern und wirklich, wir hatten ja dann auch Medizinstudierende und Ärztinnen und Ärzte und Pflegefachkräfte alle mobilisiert und wir haben dann vom Brandenburger Tor da uns hingestellt mit den Scientists for Future und Health for Future und vor allen Dingen dann auch vor der Charité selber nochmal. Und da war Detlef Ganten, das war mein ehemaliger Chef in der Charité, der Heo Krömer, der neue Chef der Charité, war dabei und Peter Boppert vom Marburger Bund und jetzt ist er inzwischen sogar Präsident der Berliner Ärztekammer und so. Also wirklich viele Leute, die erstmal auch jetzt nicht Krawallos sind, ja, aber die einfach gesagt haben, das ist jetzt dran, wir müssen jetzt Flagge zeigen, wir müssen zu dem Thema uns äußern. Und das hat seitdem eigentlich erst richtig Fahrt aufgenommen. Und bei mir kam das ja durch sozusagen eine Frau. Habe ich dir das schon erzählt eigentlich?
Nein, die Geschichte kenne ich nicht.
Eine Frau hat mich sozusagen wachgeküsst für das Thema. Die war da schon 85. Und das war die wunderbare Jane Goddard. Weißt du, wer das ist?
Ja, natürlich. Da denkt man direkt an die Schimpansen.
Genau. Und damit wurde sie ja weltberühmt. Da war sie ein bisschen älter als du jetzt, Johanna, und da ging die einfach, sagen, ihrer inneren Mission, ihrem eigenen Kompass folgend, in Tansania im Busch und sagte, ich möchte jetzt mal wissen, wie Menschenaffen eigentlich wirklich leben, wenn wir sie nicht einsperren. Dann fand sie sehr viele Dinge heraus, die wir bis dato in der Biologie immer so für typisch menschlich gehalten hatten. Soziale Netzwerke und Emotionen und Reflexionsebenen und so weiter und so fort. Auf gut Deutsch, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir Menschen sind ein Teil der Schöpfung. Und das wurde damals auch nicht von allen bejubelt, dass so eine junge Frau ohne wissenschaftlichen Hintergrund einfach mal sagte, ganz viele von euren Vorurteilen stimmen einfach nicht. Und dann merkte sie, dass nicht nur die Menschenaffen bedroht sind, sondern wir Menschen uns gerade selber abschaffen. Und in diesem Interview, was ich für meine Zeitschrift Hirschhausen Stern gesund Leben mit ihr führen sollte, hat sie plötzlich die Rollen vertauscht und mich sagen gegrillt. Und mir eine Frage stellt, die ich jetzt gerne an alle Amboss-Hörerinnen und Hörer weitergebe. Jane schaute mich aus diesen weisen und etwas melancholischen Augen an und sagte, wenn wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Das ist die wichtigste Frage im 21. Jahrhundert. Das ist eine wirklich Frage auf Leben und Tod. Und ich weiß noch, wie heute, wie mich das bewegt hat, wie mich das berührt hat und wie ich in meinem Hinterkopf verzweifelt nach ganz schlauen Antworten dazu suchte. Und da habe ich einfach geschwiegen und dachte, das stimmt, das ist die Frage, der ich jetzt mein Leben widme. Und dann habe ich mich vor 3 Jahren eben aufgemacht und mein Buch, mein Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ist im Prinzip so eine Art Reisebericht. Das ist sozusagen gar nicht das Fazit, sondern gefühlt bin ich immer noch ganz am Anfang von diesem Abenteuer, sich dieser Frage zu stellen. Und jetzt habe ich seit einem Jahr eine Stiftung, Gesunde Erde, gesunde Menschen und wir machen Ärztekongresse und plötzlich fallen sozusagen ganz viele Dominosteine zusammen. Und ich habe wirklich das Gefühl, in den letzten 3 Jahren ist mehr, was die Umweltbewegung und die Klimaschutzbewegung angeht, passiert als in den letzten 30 Jahren. Und viele sagen sogar, wir sind gerade an so einem richtigen Social Tipping Point. Kennst du diesen Ausdruck?
Auf jeden Fall, vor allen Dingen beim Klimawandel.
Genau, da sagt man immer, das sind diese Kipppunkte oder so Kettenreaktionen, wo man dann nicht mehr zurück kann. Also das berühmteste Beispiel ist eben, wenn der Permafrostboden in Sibirien und so weiter auftaut, da ist so viel Methan im Boden im Moment noch gefroren, wenn das alles in die Luft geht, dann haben wir sowieso keine Schnitte mehr. Und deswegen müssen wir das verhindern, diese Punkte zu erreichen, wo dann kein Geld der Welt und keine Technik und nichts, was wir Menschen uns ausdenken können, diese Physik zurückzudrehen ist. Und ich glaube, dass das eine wirkliche mentale Hürde ist. Das kennt man ja auch bei bestimmten Erkrankungen. Das Wort Krise ist ja eigentlich ein medizinischer Ausdruck. Das heißt ja, jetzt entscheidet sich, ob du in die Palliativabteilung kommst oder ob du nochmal die Kurve kriegst oder die Kurve kratzt sozusagen. Und deswegen sind wir gerade in einer existenziellen Krise, aber diese Tipping Points gibt es eben im Sozialen. Und ich habe das Gefühl, im Moment passieren so viele wunderbare Dinge, auf die Menschen Jahrzehnte hingearbeitet haben. Und ich habe auch das Gefühl, das lässt sich nicht mehr zurückdrehen im positiven Sinne. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr so Pillepalle hoffentlich in der Klimagesetzgebung haben, sondern wirklich spätestens mit der nächsten Regierung wirklich da auch das zur Priorität machen. Und das ist ja auch echt angesagt.
Ja, auch mit der Hoffnung, dass weiterhin auch auf die Ärzteschaft mehr gehört wird. Da ist ja auch die Corona-Krise jetzt ein Beispiel, wo mehr vermehrt auf die Ärzte gehört wird, die auch in die Medien, in die Talkshows eingeladen werden, um dort eben wiederzuspiegeln. Auch Pfleger und Pflegerinnen werden eingeladen, um wiederzuspiegeln und eben ihre Expertise des Gesundheitsschutzes in diese Diskussion zu stellen und darauf eben die politischen Entscheidungen auch fußen zu lassen. Und ich hoffe, dass das auch beim Klimaschutz, der ja auch Gesundheitsschutz ist, vermehrt passieren wird. Wir Ärzte lernen ja übers gesamte Medizinstudium und an der Facharztweiterbildung auch eben unsere Medizin, unser Handeln auf Evidenz zu basieren, also auf Wissenschaft. Also sind wir ja auch die Gruppe, die eigentlich verstehen müsste, was sind jetzt die Fakten? Und die Fakten sind da. 99,9% der Forscher sind sich hier einig. Und was ist einfach nur ja, Lobbyismus und gute Kommunikation?
Also es gibt für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, es gibt einen super amerikanischen Late-Night-Host, der heißt John Oliver. Und der hat einen der besten Sketche, der das so auf den Punkt bringt, dieses Thema von der False Balance, von der falschen Ausbalanciertheit von Medienberichten. Und der schneidet einfach so zusammen, es gibt in den USA einen Science Guy, der ist sozusagen der eine Mischung von Ranga Yogeshwar und Armin Maywald von der Maus, sozusagen als Typ, Bill Nye heißt er. Und dann hat er einfach mal gezeigt, wie oft Bill Nye über Klimakrise und die Physik dahinter und die Wissenschaft dahinter berichtet hat. Und dann war immer irgend so ein Typ dagegen im Interview, der sozusagen die andere Seite repräsentieren sollte. Und dann entscheidet ja der Zuschauer für sich, oh, die sind sich ja selber gar nicht einig. Und es steht ungefähr 50-50. Ja. Und das ist natürlich eine krasse Verzerrung. Aber für alle, die da weiter in dieses Thema einsteigen wollen, lohnt sich immer noch zu lesen, Wir amüsieren uns zu Tode von Neil Postman, der auch gesagt hat, wie Fernsehen unsere Wahrnehmung verändert und unsere Demokratie gefährdet. Aber jedenfalls hat John Oliver einen geilen Sketch, findet man sofort, John Oliver, Bill Nye, False Balance, im Netz, bei YouTube. Und da macht er dann auch so eine Diskussion auf, wo sozusagen der Klimawissenschaftler gegen den, der das alles irgendwie für Unsinn hält, anfangen. Und dann sagt der John Oliver mitten in der Diskussion, übrigens, damit diese Diskussion tatsächlich balanciert ist, brauchen wir noch ein paar Gäste hier im Publikum. Und dann kommen 97 Leute im weißen Kittel und stellen sich hinter den einen und der andere hat eben keinen hinter sich. Und so müsste man eigentlich bei Hart aber fair und Anne Will und so weiter diskutieren. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diesen Schwachmaten Professor Köhler, so ein ausrangierter Lungenfacharzt, der dann sagte, ach hier, ich habe noch nie einen Stickstofftoten gesehen?
Ach Gott, nein.
Das war vor 3-4 Jahren. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie so ein falscher Experte, der irgendwie eine steile These hat, die auch noch vielen Leuten in den Kram passt, auf gut Deutsch, aber natürlich Gold wert für die Automobillobby, setzte sich in eine Talkshow und sagte, ach, diese ganzen strengen Werte da in Stuttgart und mit Feinstaub und NOx und so weiter, das ist alles Unsinn, ich bin doch Lungenfacharzt, glauben Sie mir, ich habe noch jemand daran sterben sehen, ja. Und dann wurde der in der Bild-Zeitung gefeiert und wurde auch noch idiotischerweise bei allen Öffentlich-Rechtlichen eingeladen. Und dann kam es zu dem Showdown mit einem echten Experten. Und weißt du, was passiert ist? Der echte Experte hat so umständlich erklärt, dass Anne Will ihn irgendwann unterbrechen musste und sagte, ich glaube, in der Wissenschaft gehen die Uhren anders. Und das war wirklich ein Desaster für die Kommunikation. Deswegen habe ich in meinem Buch, Mensch Erde, wir könnten das so schön haben, auch richtig Merkzettel, dass wenn der cranky Uncle das nächste Mal sagt, ach, früher war es auch schon mal heiß, dass du dann weißt, was du dann sagst. Und Amos ist ja auch berühmt für eine Lernplattform. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir so eine Art oder so ein kleines Quiz machen oder eben die wichtigsten Kernsätze auch wirklich auf den Punkt bringen. Was sage ich denn, wenn jemand sagt, ach, wenn die Chinesen weiter Emissionen haben, dann können wir, ist ja völlig egal, was Deutschland macht und so weiter. Also es gibt ja diese klassischen Stammtischargumente und das geht ja durch jede Familie. Und da wünsche ich mir einfach, dass jede Ärztin, jeder Arzt weiß, was man dann sagt. Genauso wie wenn jemand sagt, man kann mit Homöopathie Krebs heilen. Das ist auch keine Frage von Meinung, sondern das ist einfach Bullshit. Und da muss man das einfach auch so benennen.
Genau. Und das ist ja auch die Aufgabe von uns. Und wir genießen ja auch ein sehr großes Vertrauen in der Gesellschaft. Auf uns hört man ja. Und umso wichtiger ist es ja dann, dass wir auch unseren Mund aufmachen, wenn wir wissen, wie du sagst, was ist Bullshit und was sind jetzt wirklich hier die Fakten.
Total. Da gibt es eine Anekdote von einem australischen Feuerwehrmann, die ich super finde. Und der Premierminister von Australien ist ja extrem Kohle verliebt und baut jetzt gerade wieder so ein fucking Kohlekraftwerk, was noch mehr Tipping Points uns näher bringt. Und dann liefert Siemens auch noch Teile dafür und so weiter und so fort. Alles ziemlich verworrene Geschichte. Jedenfalls gibt es einen historischen Moment, wo der Wald brennt in Australien und der Premier denkt, so typisch, ach, jetzt fotografiere ich mich mal mit einem Feuerwehrmann vor dem brennenden Wald, das macht sicher gute Presse. Und der Feuerwehrmann sieht wirklich cool, hat dem den Handschlag verweigert und einen goldenen Satz gesagt, Ministerpräsident, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Und das hat so gesessen und das ging dann viral. Warum? Weil die Menschen, die den Dreck und sagen, die Drecksarbeit machen, die da sich hinstellen und sehen, wie Tiere elendlich verenden, wie der Wald, der über Jahrzehnte CO2 gespeichert hat, plötzlich dieses ganze CO2 wieder in die Luft pustet, wie Menschen ihre Zuhause verlieren und. Der hat keinen Bock mehr, darüber zu diskutieren, ob es die Klimaerwärmung gibt oder nicht. Der sieht, was passiert. Und in der gleichen Klarheit wünsche ich mir, dass jeder Rettungssanitäter, der irgendeine exekierte, bisschen verhuschte Omi halbtot aus der Wohnung zieht, wenn der bei 40 Grad nicht mehr mit dem Trinken hinterherkommt und auch noch Diuretika hat, die Leute müssen den Mund aufmachen. Wir haben Heime, wir haben Kindergärten und Schulen und eben ganz viele Gesundheitseinrichtungen, die überhaupt nicht klimatisiert sind. Und ich sage auch nicht, dass alle Klimaanlagen brauchen, weil das ist natürlich nicht die Lösung, weil Klimaanlagen nur Wärme von A nach B ziehen. Wenn du einen Kühlschrank in den Raum stellst und die Tür offen lässt, dann wird dieser Raum nicht kalt, sondern warm. Warum? Weil der Strom zieht und Strom nun mal Wärme erzeugt. Und auch solange dieser Strom dreckig ist, ist natürlich auch jede Klimaanlage dreckig und macht die Luft noch schlechter. Also wir müssen aber uns klar machen, dass wir eine wirklich ungeschützte Flanke im ganzen Gesundheitswesen haben, was Hitze angeht. Klar sind die Intensivstationen irgendwie und die OPs gekühlt, aber ganz viele Einrichtungen sind irgendwie Betonburgen und aus den 70er, 80er Jahren, wo das Thema Hitzeeintrag überhaupt keine Rolle spielte. Und da gibt es keinen Grün auf dem Dach, da gibt es keine Windschneisen, da gibt es keine Verschattungsmöglichkeiten für die Fenster. Und das alles umzubauen, das haben die allermeisten, die auch heute noch Kliniken neu bauen, überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Das ist total abstrus. Da gibt es immer noch welche, die denken, Glasfassaden sind geil. Ja, das ist. Warum heißt es Treibhauseffekt? Weil Glas eine Eigenschaft hat. Wärme kommt rein, aber nicht raus. Ja, ich begreife nicht, warum es da nicht längst Auflagen gibt.
So ist es. Und du bist jetzt eigentlich auch schon zum Thema gekommen. Wir wollen ja auch heute inhaltlich richtig einsteigen. Und du hast jetzt uns schon das Stichwort Hitze gegeben. Was der Hörer nicht sehen kann und die Hörerin, ist, dass wir mit relativ hochrotem Kopf und noch leicht schwitzend hier im Studio uns gegenüber sitzen. Wir haben nämlich gerade einen Stadtspaziergang gemacht durch Berlin. Und heute ist es relativ warm gewesen, wenn nicht gar heiß. Schwül. Und schwül auch noch dazu, genau, vielleicht wegen der fehlenden Luftschneisen in der Stadt. Genau, wir haben uns umweltmedizinische Aspekte angeguckt, die eben auf unsere Gesundheit einen Einfluss haben. Und nicht alle sehen wir, aber trotzdem wollen wir sie besprechen. Im Jahr 2030 wird Prognosen zufolge in Deutschland mehr als drei Viertel der Bevölkerung in Städten leben. Das heißt, das Stadtbild und die Umgebung in der Stadt wird einen enormen Einfluss haben auf die Gesundheit aller. Deswegen müssen wir darüber reden. Und du hast eben das Stichwort Hitze gebracht. Wie sieht es denn aus mit den Temperaturen in der Stadt? Kann man da noch gesund bei bleiben im Jahr 2050?
Nee, das müssen wir uns wirklich als eine Prio in der Stadtplanung vornehmen. Es gibt so einen Hitzeinsel-Effekt. Das heißt, innerhalb von den Städten gibt es solche Hitzeinseln, die 10, 12 Grad heißer sind als die Umgebung drumherum. Der Effekt kommt eben dadurch, dass es oft also, mehrere Dinge zusammenkommen. Das eine ist, es weht keine Luft zwischen diesen Gebäuden. Dann sind die oft noch verglast und reflektieren auch noch die Sonne. Dann ist auch noch alles zubetoniert. Das heißt, es gibt überhaupt keine Verdunstungswärme und Kälte. Warum wir Menschen schwitzen, ist ja, weil der effektivste Weg, dem Körper Wärme zu entziehen, ist Verdunstung auf der Haut. Und genau das Gleiche passiert ja, wenn du eine Grasfläche hast und einen Wald, dann verdunstet Wasser und entzieht dafür der Umgebung die Wärmeenergie. Die Bäume gehen ein bei der Hitze, wir haben Dürre, wir haben immer noch keine Vorschriften, dass man automatisch, wenn man irgendwo baut, Grünflächen braucht, die auch Wasser speichern und aufnehmen und dann wieder verdunsten lassen. Das heißt also, da kommen unglaublich viele Effekte aufeinander. Das führt dazu, dass es eben auch nachts nicht mehr abkühlt. Das nennen sich dann diese tropischen Nächte. Und wenn es nachts über 20 oder 25 Grad hat, muss ich mal nachgucken, die Definition. Aber das merkst du ja selber, du kommst dann auch, der Körper braucht ja auch die Abkühlung als Signal für unseren Wach-Schlaf-Rhythmus und so weiter. Die Leute leiden wirklich. Und es sind die gleichen Leute, die wir auch bei Corona im Blick hatten, die vulnerablen Gruppen. Das sind erstens Menschen, die vorerkrankt sind, die es schon mit der Lunge, die es mit dem Herzen haben. Das sind die Menschen, die älter sind, wo auch die Hitzeregulation im Hirn, im Hypothalamus nicht mehr so dufte funktioniert. Das sind DiabetikerInnen, die dann mit der Vasodilatation, Konstriktion, mit dem ganzen Wechselspiel, was ja für die Thermoregulation und Blutdruck und alles auch total gut miteinander koordiniert sein muss, nicht mehr drauf haben. Und einer der Expertinnen, die ich dafür interviewt habe, ist der Hans-Christian Gunger von der Charité. Das ist echt ein Freak, der ist einer der wenigen, die sich überhaupt mit der Physiologie der extremen Lebenswelten beschäftigen. Und von dem habe ich mir auch ein Gerät abgeschaut, das habe ich mir dann gekauft. Das ist ein Wet Bulb Temperaturmesser. Weißt du, was das ist?
Noch nie gehört.
Das sieht so ein bisschen aus wie soll ich sagen? Ja, als könnte man damit auch andere Sachen machen, aber es hat eine große Kugel und der bezieht eben die Luftfeuchte und auch die Windgeschwindigkeit mit ein. Und deswegen Temperatur ist ja eben nicht nur Thermometer, sondern eben auch der Effekt, die gefühlte Temperatur. Riesenunterschied. Wenn es trocken ist, dann kannst du viel mehr Wärme abgeben, als wenn es feucht ist. Und erinnere mich immer, wie Quecksilberthermometer noch richtig so eine Säule hatten, die dann hochgeklettert ist, keine digitalen Thermometer. Und alle Thermometer im Krankenhaus endeten bei 41 Grad. Warum? Weil mehr der Mensch nicht aushält. Und Hans-Christian Gunger ist da auch sehr klar, wir gewöhnen uns nicht an Hitze. Da gibt es eine Biologie. Ja? Jeder, der schon mal ein Ei gekocht hat oder eine Pfanne, ein Spiegelei gemacht hat, weiß, es gibt Dinge, die sind nicht umkehrbar. Wenn du ein Ei einmal das Eiweiß, das Protein denaturiert hast, wenn du es aus der Form gebracht hast, dann wird es auch, wenn es sich abkühlt, nicht mehr flüssig. Es kommt nicht mehr zurück in die ursprüngliche Form. Das Gleiche passiert mit unserem Hirn. Ab 41 Grad gibt es ja eine freie Radikalbildung. Dann zerfressen sich sozusagen die Nervenzellen selber. Und wir merken, dass wir viel früher werden fehleranfälliger. Wir kriegen schlechte Laune, wir werden aggressiv. Du kannst statistisch zeigen, Unfälle nehmen zu, Suizide nehmen zu. Man sagt ja nicht umsonst, man muss einen kühlen Kopf behalten. Und ich denke jetzt auch an all die Kolleginnen und Kollegen, die in solchen Hitzeperioden Tag- und Nachtdienste haben, die selber nicht mehr können, die an ihre eigene physiologische Grenze kommen und die dann Lebensentscheidungen für andere Leute treffen müssen mit einem Hirn, was definitiv nicht richtig fit ist, was nicht gut funktioniert. Und dann gibt es also auch schon Studien zu, dass man dann überlegen muss, brauchen die medizinischen Fachberufe dann so eine Art Kühlwesten oder so, damit die überhaupt durchhalten. Weil gerade unter Corona-Bedingungen, wenn du dann noch eine Schutzkleidung hast, wenn du dann noch irgendein so einen Fummel aus Polyester auch noch wegen der Infektionsrichtlinie tragen musst, dann ist ja erst recht nichts mehr mit Verdunstung. Und dann kennt man das ja auch von Pflegefachkräften, die dann irgendwie Isolationszimmer kaum mehr verlassen. Die trinken nicht, die gehen nicht aufs Klo, die kippen einfach um. Und das sind so Themen, wo ich immer denke, wer ist denn dafür eigentlich zuständig? Da gibt es irgendwie überhaupt sozusagen ein Nirvana der Verantwortung. Ist das jetzt Arbeitsschutz? Ist das, ja, wie so oft sind so neue Themen einfach nicht sortiert. Wer jetzt dafür sorgen muss, dass das nicht ins Extreme geht.
Ja, und es hilft uns ja auch nichts, wenn wir ja diese tollen Gerätschaften haben, mit denen wir einmal die Patientinnen einmal durch Beatmung wieder zurückholen, wenn dann diese Person irgendwie rausgeht und wieder bei 40 Grad die nächste gesundheitliche Gefahr erlebt und dann eben auch die Pflegekräfte, ja, da geht's weiter. Gibt es denn Konzepte von anderen Städten vielleicht im Ausland, die wir uns als Vorbild nehmen können, die hier Vorreiter sind?
Es gab eine krasse Hitzewelle 2003 schon mal, das war in ganz Europa zu spüren, aber am härtesten hat es Frankreich getroffen. Da gab es 70.000 Tote. Wenn man sich klar macht, wie viele Jumbo-Jets es sind, dass die da abstürzen, und berichten wir darüber? Nee, auch 2020, letzten Sommer, starben im August statistisch mehr Menschen durch die Hitze als an Covid-19. Und ich bin kein Freund von Relativieren von Covid, aber Luftverschmutzung und Hitze sind einfach extreme Killer, wenn wir uns auch die Kombination anschauen. Frankreich hat die Lehren daraus gezogen. Die haben wirklich so in Europa mit die fortschrittlichsten Hitzeschutzpläne. In Deutschland ist das wie so oft Ländersache. Die Länder delegieren das an die Kommunen. Die Kommunen kommen irgendwie mit ihren Aufgaben, mit den Gesundheitsämtern ja überhaupt nicht hinterher. Hitzeschutzpläne heißt zum Beispiel, sich vorher klar zu machen, wo sind diese Hitzeinseln, wo staut sich die Hitze in den Städten, wenn es hart und fahl kommt, und wo gibt es Möglichkeiten für Menschen, die eben nicht einen Garten und Balkon und einen kühlen Keller haben, abzukühlen, wirklich ganz physisch runterzukommen von ihrer Kerntemperatur. Und dann kannst du in Frankreich eben für jede Kommune sehen, okay, hier ist ein Kaufhaus, hier ist eine alte Kirche, die haben noch dicke Mauern, da ist es kühler. Hier ist auch eine Tiefgarage, also wirklich so eine Art kühle Städtenverzeichnis. Und was der nächste Schritt ja auch ist, sich klarzumachen, wer sind denn die vulnerabelsten Gruppen? Wo wohnen denn Leute alleine? Wo sind denn Menschen vielleicht schon Richtung Pflegebedürftigkeit, die aber noch keine auf dem Schirm hat? Weil die Menschen, die als Erste sterben, auch alleine in Wohnungen, sind natürlich die Alten und Vorerkrankten. Das heißt also, da haben wir einen riesen Nachholbedarf in Deutschland. Und es gibt eine einzelne Kommunen, die da ein bisschen besser sind, wie Köln zum Beispiel. Aber in Berlin ist meines Wissens echt relativ schlecht organisiert. Das überrascht jetzt wahrscheinlich auch keinen.
Nein, überhaupt nicht. Auch ich finde, es geht ja auch sowas wie nicht nur die kühle Kirche oder ein paar kühle Plätze, dass die auch ausgeschildert sind, wo kann sich die alte Dame einfinden, um abzukühlen, sondern auch irgendwie Wasserspender. Auch da sind wir so hinterher. Seit Jahren reisen wir in andere Städte und sehen Trinkwasserspender an jeder Ecke. Und in Deutschland ist man sich dafür zu geizig.
Ja, oder auch diese Brunnen, gibt es ja auch ganz viel in Frankreich, solche auf öffentlichen Plätzen, so Brunnen, wo die Kinder dann durchtoben, wo so einfach Wasser aus einer Spalte dann ein bisschen sprudelt. Genau sowas braucht es. Also da gibt es auch in Einkaufszonen dann so Sprühnebel, der wirklich wie so künstlicher Kühlschweiß dann dich benetzt. Das ist total angenehm, da dann durchzulaufen. Und all diese Ideen gibt es ja. Das ist ja, man muss ja das Rad nicht neu erfinden, aber wir in Deutschland sind auf die Hitzewirkung extrem schlecht vorbereitet.
Absolut. Und da denke ich, ist es wichtig, immer wieder auf diese Gefahr hinzuweisen. Also es geht einmal auf der einen Seite darum, Vorkehrungen zu treffen für die Hitze, die kommt. Denn wir wissen einfach, wir haben ja auch schon 1,4 Grad aktuell, glaube ich, Erwärmung. Das wird einfach auch noch weiter so gehen. Es wird mehr Hitze kommen. 1,6,
ja.
1,6 vielleicht sogar schon, genau.
Und für alle, die denken, was sind 1,6 Grad, dann ist halt statt 20 Grad ist 21,6 Grad. Nee, das sind ja Durchschnittstemperaturen. Das Robert-Koch-Institut hat jetzt angefangen, das auch wirklich statistisch auszuwerten. Das ist natürlich auch ein bisschen Fisselarbeit, weil das ja nicht so ist, dass an dem Tag, wo es heiß ist, alle Leute sofort umkippen und tot sind, sondern es ist ja oft so, wir sprechen ja unter Fachkräften hier, dass dann eben jemand, der gerade noch so kompensiert war, eben dekompensiert und dann die Herzinsuffizienz eben letal wird und. Und das kann dann eben auch noch eine Woche oder zwei Wochen gehen, aber dann sind die Menschen tot und dann war die Hitze trotzdem sozusagen der Auslöser, der das Ganze dann ins Kippen gebracht hat. Also das Thema Hitze ist wirklich unterschätzt. Es gab ja auch letztes Jahr im Dezember, wie jedes Jahr, diesen Lancet Climate Countdown. Das ist eine super wichtige Publikation. Jeder kennt Lancet als eine der gewichtigen medizinischen Fachjournale, aber der Lancet Climate Countdown ist eine super Initiative, wo, schlag mich tot, also wirklich, glaube ich, über 50 akademische Institutionen der wirklich Top-Liga zusammenarbeiten und die jedes Jahr sich die Mühe machen, diese ganzen klimabezogenen Gesundheitseffekte wirklich runterzurechnen und so Policy-Briefings zu machen. Und was mich beim letzten Mal total erstaunt hat, war, dass Deutschland, was Hitzetote angeht, auf Platz 3 weltweit war. Und das kommt daher, dass wir eben eine relativ alte Bevölkerung haben. Vor uns war China und Indien, genau. Aber jeder denkt doch, ey, das hat doch mit uns nichts zu tun. Klar, es ist in vielen Ländern des globalen Südens grundsätzlich viel heißer, aber da sind die Menschen auch besser darauf vorbereitet. Und viele müssen, und das ist ja auch Teil der bitteren Wahrheit, müssen ja auch migrieren. Das heißt, die können da physisch gar nicht mehr bleiben, wo sie sind. Und auch das bringt natürlich Konflikte, bringt zukünftige Kriege, werden um Wasser- und kühle Orte und Areale gehen, wo man noch irgendwas anbauen kann. Also das ist ja auch eine Gesundheitsgefahr. Also wir denken Gesundheit ja oft sehr, sehr klein, irgendwie sozusagen nur Physiologie. Aber ich frage mich immer, warum wir uns auch in der Grundlagenforschung mit so vielen Unsinn beschäftigen, der den Krisen der Zeit absolut nicht angemessen ist, da so viel Energie und Ressourcen und auch Steuermilliarden reinzustecken. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch auch mit dem Pressesprecher der Klimaallianz, da gibt es ja die Helmholtz-Institute, die große Grundlagenforschung machen. Es gibt da super fitte Leute, Claudia Treidel-Hoffmann zum Beispiel, die ist Allergiespezialistin, Umweltmedizinerin und baut in Augsburg gerade so einen Klimaresilienz-Forschungshub auf, wichtig. Und die hat eben auch auf eine ganz andere Gefahr hingewiesen, dass eben zum Beispiel auch diese Extremwetter Asthmaanfälle viel tödlicher werden lassen. Die Pollen fliegen erstens jetzt viel länger, weil die Natur ist aus dem Takt. Die Blühsaison war früher, wusstest du, jetzt ist Pollen angesagt und jetzt bleibst du besser drin. Und dann vorher und nachher konntest du aber rausnehmen. Jetzt ist Pustekuchen, jetzt hast du erweiterte Saison. Du hast die Pollen selber werden aggressiver durch die Kombination mit Feinstaub, durch die elektrostatische Aufladung vom Gewitter. Dann gibt es solche Gewitter-Asthma-Anfälle. Sie sagt auch immer sehr plakativ, im Menschen, wir sind ja sozusagen die gemeinsame Endstrecke von all diesen Noxen. Also auch Viren, die zum Beispiel auf Feinstaubteilen tiefer in die Lunge kommen, machen dann auch bei Allergikern eher Infektionen. Warum? Weil die Lunge schon mit ihrem Immunsystem sozusagen überlastet ist. Und diese Zusammenhänge von Umweltmedizin und Infektionen und sozusagen vielen anderen schädigenden Einflüssen, die war eben auf dem letzten DGIM-Kongress das Megathema. Und das fand ich super, dass die Internistinnen da aufgewacht sind und gesagt haben, ja, der Mensch hat nicht nur seine Risikofaktoren, sondern Zivilisationskrankheiten sind eben auch alle Dinge, die durch unsere Zivilisation kommen. Und dass diese Extremwetter eben auch eine Gesundheitsgefahr darstellen.
Ja, und die beste Therapie ist hier Prävention. Auch wenn es diesen schönen Spruch gibt, there's no glory in prevention. Das haben auch viele Virologen, glaube ich, oft sagen müssen, dass ihnen natürlich am Ende nicht gedankt wird, weil man alles nicht sieht, was passiert wäre, wenn.
Das ist ja auch beim Impfen ja das Dilemma. Ich habe neulich eine Statistik gesehen, dass wir jetzt schon, also die Rechnung heißt, allein durch die Impfung sind jetzt schon mehr Todesfälle verhindert worden, als wir Todesfälle hatten. Aber man sieht ja den Leuten nicht an, dass sie sonst tot gewesen wären. Das ist ja bei Masern und bei Polio und Pocken genau das Gleiche. Und auch da denke ich immer, wenn dann auch Leute, ich möchte die Namen gar nicht nennen, aber die da unter ärztlicher Flagge sozusagen segelnd im Internet und manchmal auch in Talkshows totalen Unsinn verzapfen. Ich finde unser System da auch echt schlecht, sozusagen die schwarzen Schafe irgendwie A zu benennen und zweitens dann auch zu in irgendeiner Form aus der Öffentlichkeit zu verbannen, beziehungsweise ganz klar Gegensprache zu organisieren. Wie siehst du das?
Ja, genau das ist es. Deswegen sprechen wir ja, um auch mehr Leute zu mobilisieren und sich dagegen auszusprechen und auch, es reicht ja auch im Kleinen, im Privaten, du hast das gesagt, es gibt die Familiendiskussion, die Diskussion unter Freunden und wenn der Arzt in der Runde, die Ärztin in der Runde
hier aber direkt einsteigen kann und sagen kann, Momentchen mal, das ist überhaupt nicht faktenbasiert und jetzt komme ich mit den Fakten, dann ist das schon viel geholfen und das hat alles einen Dominoeffekt und den erhoffen wir uns doch, weil das ist das Wichtige. Du hast gerade schon einen nächsten Punkt angesprochen, die Luftverschmutzung. Die haben wir uns natürlich nicht bei unserem Stadtspaziergang angucken können. Nein, wir haben Umweltzonen noch gesehen, die Plakate oder die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich habe mal gelesen, dass erste Untersuchungen der Feinstaubbelastung von 2008, 2013, nachdem die Umweltzonen eingerichtet wurden, hat man verglichen Orte mit Umweltzonen und Orte ohne Umweltzonen. Und die Feinstaubbelastung ist je nach Studie wirklich um 5-10% gesunken, also niedriger in den Orten mit Umweltzone. Und weil du auch die Asthmatiker angesprochen hast, auch Medikamentenverschreibungen für Lungen- und Herzkranke haben sich deutlich reduziert. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass, und hier ist ja vor allen Dingen der Feinstaub von den Autos gemeint, aber das größte Problem beim Feinstaub und der Luftverschmutzung ist ja einfach die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Da wollen wir doch einmal kurz drüber reden. Was ist denn Feinstaub und warum sollte auch ein Mediziner wissen, dass wir die ganze Zeit in unserer Luft Feinstaub haben, einatmen? Was passiert da?
Ja, mit Feinstaub ist nichts fein. Das ist kein Feenstaub, das ist echt Killer Nummer 1 weltweit. Und da gibt es ja die Burden of Disease, die WHO-Veröffentlichungen. Was bringt die Leute tatsächlich um? Und wir haben ja gerne Angst vor den falschen Dingen. Und Air Pollution ist Killer Nummer 1. 8,8 Millionen Menschen jedes Jahr sterben vorzeitig durch Luftverschmutzung. Das sind mehr als durch Rauchen. Ich meine, bei Rauchen haben wir in Deutschland den Trend umgekehrt. Jugendliche rauchen nicht mehr so wie in meiner Generation. Ich weiß nicht, ob das ein Aufklärungseffekt ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat mehr damit zu tun, dass die Digitalisierung so weit fortgeschritten ist. Denn ein Jugendlicher müsste ja, um eine Zigarette anzuzünden, das Handy aus der Hand legen. Ich glaube, das ist physisch praktisch unmöglich.
Interessante Theorie, Eckhardt.
Also das ist eher meine, wie heißt das, meine kasuistische Beobachtung, ja. Ich behaupte nicht, dass das evidenzbasiert ist. Aber Scherz beiseite, Luftverschmutzung ist echt der Killer. Und wenn man bei Feinstaub anfängt, sich damit zu beschäftigen, das habe ich natürlich für mein Buch auch recherchiert, dann merkt man auch, wie viele Lücken wir da in dem Wissen auch haben. Allein zum Beispiel in der Messung. Wir sind ja irgendwie gerne in diesem Thema unterwegs, viel hilft viel und sozusagen haben uns erstmal auf die großen Körner sozusagen im Feinstaub fokussiert. Tatsächlich sind wahrscheinlich die allerfiesesten Effekte die allerkleinsten. Und dieser Art von Feinstaub, das heißt dann in der Wissenschaft PM, also Particulate Matter, die werden so nach den Durchmessern, in Nanometern klassifiziert. Und dieser Ultrafeinstaub, der ist eben ultrafies, weil der sagen, die Fähigkeit hat, praktisch durch die Alveolen ins Blutsystem und damit mit jedem Atemzug direkt sozusagen überall im Körper sein Unwesen zu treiben. Und unser Immunsystem kapiert, da ist ein Fremdkörper, gehört hier nicht rein, dieses Teilchen, und antwortet mit dem, was es kann, nämlich mit einer Entzündungsreaktion. Und inzwischen werden eine ganze Reihe von chronischen Erkrankungen eben mit dieser Feinstaubbelastung korreliert. Und es sieht wirklich danach aus, dass es eben auch Dinge, die man erstmal damit überhaupt nicht in Verbindung bringt, verursacht. Zum Beispiel Diabetes. Also klar, Herz-Kreislauf ist sozusagen offensichtlich. Lungenerkrankung, da denkt man als erstes dran, ja. Aber eben auch Herz-Kreislauf, Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall. Aber eben auch Dinge wie Diabetes. Oder, was ich auch freaky finde, und da werde ich auf dem nächsten DGPPN-Kongress, auf dem Kongress der Neurologen-Psychiater auch ein Podium zu machen. Da habe ich gerade die Einladung gekriegt, was mich sehr freut. Auch Dinge wie Psychosen, also Schizophrenie, Auslöser können offenbar mit der Luftverschmutzung einhergehen. Das heißt also, wir stehen da echt noch am Anfang zu verstehen, wie diese Zusammenhänge sind. Aber dass uns das nicht gut tut, das ist völlig klar. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wo kommt denn der ganze Dreck her? Und das ist einmal der Autoverkehr, aber inzwischen nicht mehr der Auspuff, sondern die Reifen und die Bremsen. Und das heißt, die schlechte Nachricht ist, das wird durch Elektromobilität auch nicht deutlich besser. Ich habe mal für mein Buch sozusagen ausgerechnet, ich komme jetzt nicht auf die Zahlen, müsste ich nochmal nachgucken, aber wenn man sich klar macht, wenn du ein Auto lange fährst und die Reifen anschaust, dann ist ja das Profil sozusagen weg, dann fehlt da so ein halber bis ein Zentimeter. Das kannst du dir aber jetzt mal hochrechnen, mal 4 Reifen, mal alle 2-3 Jahre, mal, weiß nicht, 60 Millionen Autos. Dieser ganze tonnenschwere materielle Verlust muss ja irgendwo bleiben. Und das ist Feinstaub. Eine andere große Quelle ist natürlich das, was die Kohleindustrie uns antut und wo wir vorhin über Quecksilber geredet haben. Der Witz ist, oder die bittere Wahrheit, die Kohleverstromung pustet uns 7 Tonnen Quecksilber jedes Jahr in die Luft, weil Kohle eben ein Gemisch ist und Quecksilber in dem Gestein mit vorkommt. Und da redet keiner drüber. Ja? Also wir wissen, dass es toxisch ist und es wird einfach an allen vorbei in die Atmosphäre und eben in die Atemluft gepustet. Und das sind Dinge, wo ich denke, da gibt es einfach nur eine klare ärztliche Haltung zu, das ist ein Verbrechen. Das ist das müsste eigentlich ein True Crime, ein Krimi-Format sein, solche Leute zu stellen, zu sagen, was macht ihr da? Mit welchem Recht? Nur um sozusagen weiter noch ein paar Jahre irgendwie da Profit zu schlagen, schädigt ihr die Gesundheit von Millionen Menschen. Das ist nicht okay. Und deswegen, mein Bruder ist ja Forschungsdirektor am DEW, der hat sich viel damit beschäftigt, dass wir in Deutschland viel, viel schneller auf Erneuerbare umsteigen könnten. Wir brauchen keine Kohle, wir exportieren immer noch Strom. Wir hätten auch bei einem sofortigen Kohlestopp nicht die Dunkelflaute zu befürchten und. Und Klammer auf Klammer zu, Atomenergie ist auch keine bessere Lösung, brauchen wir auch nicht. Aber mich wundert, dass wir solche Diskussionen immer unter Ingenieursgesichtspunkten führen und nicht unter ärztlichen. Warum spielt das Thema Gesundheit nicht auch bei solchen zentralen Fragen unseres Miteinanders eine Rolle? Und deswegen finde ich das eben ganz wichtig, dass wir über Landwirtschaft reden, dass wir über Energieerzeugung reden, über Zement, woraus bauen wir Häuser? Ja? Die Energiebilanz von Zement ist auch ein Desaster und so. Also ich bin selber beim Recherchieren manchmal auch echt ein bisschen depressiv geworden. Weil du kommst sozusagen von Hölzchen auf Stöckchen und merkst, boah, über dieses Problem hatte ich noch nicht mal nachgedacht, dass es ein Problem sein könnte. Und so hängen eben viele Dinge zusammen. Und wenn wir über fossile Energien reden, der Thomas Münzel, ein super cooler Kardiologe, du kennst vielleicht diese Generation von Typen, die so kurz vor der Pensionierung stehen und sich dann auch nichts mehr scheißen und einfach sagen, was Phase und Dinge raushauen. Und der hat eben lange den Stress von Menschen, die in der Einflugschneise vom Frankfurter Flughafen wohnen, untersucht und hat gezeigt, wie die früher Herzinfarkt, Schlaganfall haben durch den Lärm. Weil Lärmreaktionen Format so reticularis, glaube ich, also diese Alert Reaction, auch wenn du schläfst, dein Unterbewusstes, dein vegetatives Nervensystem geht jedes Mal in Alarm, wenn so ein Lärm kommt. Und Lärm, das hat er mir auch die Augen geöffnet, gibt's immer dann, wenn Motoren laufen. Also Flugzeuge, LKWs, alles, wo fossiler Scheiß verbrannt wird, macht oft eben auch Lärmbelastung. Und deswegen hat er angefangen, das zu korrelieren und sagte eben Lärm. Macht die Gefäße schon mürbe, dann kommt noch Feinstaub dazu, dann kommt vielleicht noch Lebensstil dazu und dann hast du sozusagen eine Soße, die einfach toxisch ist. Und du kannst natürlich an jedem einzelnen Faktor ansetzen, du kannst den Leuten auch immer weiter irgendwie Asthma-Sprays rauf und runter verschreiben, aber eigentlich wäre es doch wirklich schlauer, wenn wir uns als Ärztinnen und Ärzte hinstellen und sagen, nee, wir wollen eine saubere Luft, wenn wir den Leuten sagen, ihr sollt euch an frischer Luft bewegen, dann muss die Luft auch frisch sein.
So ist es. Vor allen Dingen kann ich mich dem ja nicht entziehen. Ich finde es auch immer sehr interessant, wenn ich auf mein Handywetter gucke, steht da ja auch die Luftqualität und oft ist sie gut, oft ist sie mittel. Manchmal frage ich mich, was mache ich denn, wenn da steht schlecht? Also soll ich dann aufhören zu atmen?
Luft allein, Jana.
Richtig. Ist schwierig. Also da geht es irgendwie schon los.
Ja, ich träume auch von der App und vielleicht hört auch irgendein Tüftler und eine Tüftlerin zu, die einem genauso eine persönliche Risikovorhersage ermöglicht. Also diese Daten, die für Patienten relevant sind, ist ja Temperatur, aber Extremwetter, Pollenflug, Feinstaubbelastung. Ja. Und man müsste doch irgendwie sowas personalisiert, individualisiert auf dem Handy eben auch anzeigen können. Und Gibt es im Moment noch nicht. Also da ist noch eine Marktlücke für alle, die das hören. Aber diese Frage, wie vernetzt wir sowas auch fassen, haben wir auch bei Corona gesehen. Ein Freund von mir ist eben Atmosphärenchemiker, der heißt Joachim Curtius und forscht in Frankfurt und eigentlich über Atmosphärenchemie, aber dann hat er sich Schulen angeguckt in der Corona-Krise und die Aerosole nehmen ab. Warum? Weil die Schülerinnen und Schüler ein- und ausatmen und de facto sozusagen ihre eigenen Luftfilter darstellen. Aber es ist natürlich auch alles andere als gesund. Und er hat dann darüber geforscht, wie man mit relativ einfachen Luftfiltern eben tatsächlich Infektionsgefahr senken kann und so weiter. Also diese Themen kommen näher, die sind vernetzt und die werden auch die nächste Generation von Ärztinnen und Ärzten ganz sicher viel, viel mehr beschäftigen, als das im Moment auch unser Gegenstandskatalog abbildet.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf die fossilen Brennstoffe mit dir zu sprechen kommen. Und interessanterweise hast du ja auch schon den Faktor Lärm angesprochen. Und du hast es gesagt, das muss auch raus aus den Ingenieursthemen, also da gehört es auch rein, aber eben auch rein in die Gesundheitsberufe und als Prävention verstanden werden. Wir können jetzt nicht darauf hoffen, dass die Ingenieure uns die super guten Maschinen hier anbringen und Filteranlagen und dann geht es uns allen wieder gut. Das heißt, Prävention, wir müssen wirklich den Ausbau von erneuerbaren Energien wie Windenergie fördern. Und da sollten wir in diesem Medizin-Podcast auch erwähnen, weil da könnte auch eine Diskussion aufkommen, naja, aber die Windanlagen mit ihrem Infraschall, jetzt das ist der Stichpunkt Lärm, sind ja auch nicht so gesund. Und da habe ich vor ein paar Wochen gelesen, dass diese Studie, die da oft so zitiert wird, mit ihren über 100 Dezibel, Windkraftanlagen würden über 100 Dezibel Infraschall produzieren, ja, die haben sich einfach mal ein bisschen verrechnet und das ist eigentlich um 30, 36 Dezibel niedriger. Und wenn wir uns erinnern an unser erstes Semester Physik, dann bei Dezibel verhält sich das so.
Eine logarithmische Skala.
Genau, du hast aufgepasst, Eckart. Das ist einfach mal der Faktor 10.000. Und das ist ein Unterschied wie unser Vier-Augen-Gespräch und ein Auto fährt direkt neben uns vorbei. Und ich denke, auch da und das, komischerweise wird darüber jetzt gar nicht geredet, dass es da eine Korrektur geben wird und auch eine Korrektur gefordert wird. Aber das müssen wir doch wissen. Wir müssen doch einordnen können, ist das jetzt krankmachend oder ist das völlig in Ordnung? Und du hast auch angesprochen, du hast ja angesprochen, die Lärmbelastung von Flughäfen, Flugschneisen. Das ist anscheinend nicht so schlimm, wenn wir einen Flughafen direkt neben ein paar Ausläufer der Stadt oder ein paar Dörfer bauen. Aber die Windkraftanlagen, die sind natürlich eklatant.
Ja, da muss man auch mal immer gucken, wer da mit solchen Studien um die Ecke kommt. Also ich habe den Volker Quaschning gefragt, weil Freundin auch sagte, ja, Windkraft, nee, wegen Infraschall und so weiter. Und er sagte, wenn du Auto fährst, da kriegst du das Vielfache von dem Infraschall ab, weil überall, wo sich Dinge bewegen, gibt es eben diese Infraschallwellen. Aber es gibt da überhaupt keine Belege für, dass das irgendwie uns irgendwie wehtut oder schadet. Und das andere Argument, was ja gegen Windkraft oft vorgebracht wird, ist, dass da dann die Vögel reinfliegen. Und ich weiß noch, ich hatte die Ehre, auf der letzten Jahrestagung von den Ingenieuren der BBE zu sprechen, nach Annalena Baerbock und Herrn Altmaier. Da habe ich ein bisschen ketzerisch gesagt, also ein Vogel, der nicht erkennt, dass er einen großen Rotor vor der Nase hat, der wird vielleicht auch zu Recht aus dem evolutionären Pool dann entfernen. Aber es ist nicht so, dass dadurch irgendwie Arten vom Aussterben massiv bedroht sind, was auch ein Vorteil ist, wenn man so ein Buch schreibt, man hat ja dann auch Grafik und es gibt eine super geile Grafik-Community, Katapult heißen die, in Greifswald, die haben angefangen so mit Social Media und machen jetzt eine Zeitung und ich habe mit denen kooperiert für Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, weil die manchmal Dinge so geil auf den Punkt bringen. Also Beispiel Windenergie, haben die so mal die Killer nebeneinander in Größenordnung skaliert. Und es sind 0,1 Millionen, also 100.000 Vögel, die durch Windenergie zu Schaden kommen. Aber es sind 100 Millionen, die durch Katzen zu Tode kommen. Und keiner redet darüber, dass Katzen die Riesenkiller sind. Und Glasscheiben, eben auch von diesen Hochhäusern, sind auch in Größenordnung 150 Millionen. Also das sind die Killer, über die wir reden sollten und nicht über die paar, die sich da in den Rotoren verlieren. Aber diese Frage, was ein Windrad eben an positiven Effekten hat. Also ein Windrad stinkt einfach nicht im Gegensatz zum Kohlekraftwerk. Und wenn ein Windrad kaputt geht, dann fällt ein Rotorblatt ab. Und wenn ein AKW kaputt geht, dann sind sehr viel mehr Leute geschädigt. Also lasst uns doch wirklich diese Energiediskussion mal radikal unter Gesundheitsaspekten durchdeklinieren. Und da kommen wir sofort auf neue Erneuerbare. Dieses Thema Luftverschmutzung verkürzt meines Wissens auch in Deutschland unsere durchschnittliche Lebenserwartung um über 2 Jahre. Und das ist auch ein Effekt, der wirklich sozusagen auf der gleichen Höhe ist wie viele andere große Zivilisationskrankheiten. Und ich habe in meiner Ausbildung darüber extrem wenig gehört. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir gewesen?
Ich habe dazu nichts gehört. Wie gesagt, also die Umweltmedizin-Vorlesung oder vielleicht gab es noch einen Kurs. Ich erinnere mich an die Auswirkungen eines Laserdruckers, aber mehr nicht. Und das ist wirklich, das zeigt ja auch, ich meine, der Medizinstudent denkt doch auch ganz automatisch, unbewusst schon, je mehr ich in diesem Studium zu einem Thema gelehrt bekomme, umso wichtiger ist es, umso mehr Menschen betrifft es. Und ja, das Lustige ist, Umweltmedizin kriege ich irgendwie eine Stunde was zu hören und denkst, ah, okay, das sind so 5 Menschen und ja, wenn ich nicht in die Umweltmedizin gehe, dann werde ich mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Nein, hier sind alle Menschen von betroffen. Ja. Und das ist wirklich sehr schade. Ja. Zu dem Thema Luftverschmutzung gibt es ja auch wirklich Studien schon. Also das ist ja auch nicht so ein Soft-Thema. Klar ist es schwer, da jetzt eine randomisierte, kontrollierte Studie prospektiv aufzusetzen. Aber auch epidemiologische Studien sind gut aufgesetzt. Und du hast es gesagt, da sieht man, dass
die... Wer auch auf dem DGIM, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wer auf dem DGIM-Kongress da super referiert hat, war auch ein Kollege von der Charité, nämlich Christian Witt heißt der. Also wer sich dafür interessiert, dann können wir auch die Quellen verlinken und die sind auch auf meiner Seite von Gesunde Erde, gesunde Menschen auf unserer Internetpräsenz werden wir auch die wichtigsten Studien und Talks vom DGIM-Kongress verlinken. Der hat sich sehr amüsiert darüber, warum die Leute alle in Mitte wohnen wollen und da die höchsten Mieten zahlen für irgendwelche Penthouse-Wohnungen. Erstens haben die Leute es im Sommer tierisch heiß, wenn sie nicht die ganze Zeit die Klimaanlage laufen lassen. Und vor allen Dingen, sie atmen extrem dreckige Luft ein. Und der zeigt dir eben auch für Berlin, aber auch für London und für andere Großstädte, wie du zeigen kannst, wie die Frequentierung der Notaufnahmen eben steigt mit Temperatur, aber eben auch mit Wind und mit erhöhten Schadstoffbelastungen in der Luft. Und das ist inzwischen wirklich Hard Science. Das ist keine linksgrün versiffte Meinungsmache, sondern das ist Medizin.
Genau so ist es. Und es wird eben Zeit, dass mehr Leute hierzu eine Meinung haben und die auch äußern. Also vielleicht haben auch viele eine Meinung dazu, aber diese äußern. Es ist eben schade, dass besonders laut die Stimmen sind bei so absurden Geschichten wie halt das Vogelsterben durch Windkrafträder und eben bei den wirklich wichtigen Themen, die Millionen, Milliarden Menschen betreffen, wie Luftverschmutzung, da gibt es nur eine Gruppe, die da zuspricht.
Aber jetzt sind wir schon mal 2 mehr.
Jetzt sind wir schon 2 mehr und eventuell hat uns noch der ein oder andere zugehört, der jetzt hier auch wirklich Lust hat, ein bisschen auch weiter zu lesen. Und du hast es gesagt, wir packen euch alle Links, von denen wir irgendwie gesprochen haben, auch in die Shownotes. Und Eckarts Seite könnt ihr besuchen und Amboss könnt ihr beobachten. Da kommt bestimmt noch das ein oder andere mehr zu dem großen Thema Planetary Health. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute sprechen konnten, Eckart. Vielen herzlichen Dank.
Ja, und wenn ihr ein Geschenk braucht, womit man immer gut liegt, Mensch Erde, wir könnten das so schön haben. Das Buch zu diesem Gespräch ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und da endet es nämlich mit 2 Dingen. Das eine ist meine Vision, wie es 2050 sein könnte. Und mit einer Challenge. Und das will ich gerade noch loswerden, weil ja hoffentlich viele jetzt denken, Mensch, was ist denn mein Part? Was könnte ich denn tun? Und zum einen finde ich es wichtig, dass wir uns klar machen, die Menschen, über die wir reden, wenn wir so abstrakt, ja, 2050 oder 2100 Szenarien aufmachen, die gibt es ja schon. Du bist Mutter, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Du hast ein kleines Kind, das hat theoretisch eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Das könnte so lange und so glücklich und so gesund leben wie noch keine Generation vor uns. Ja, unsere Jahrgänge leben auch 10, manche sogar 15 Jahre länger als unsere eigenen Großeltern. Wir haben, was Public Health angeht, was Lebensqualität angeht, einen Standard erreicht, der ist, von dem haben alle Generationen vor uns geträumt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wir sind gleichzeitig so bedroht wie keine Generation vor uns. Und das geht so schwer in unser Hirn rein, dass es uns eigentlich irre gut geht und dass gleichzeitig dieser damit einhergehender Ressourcenverbrauch uns gleichzeitig killt. Und in globalem Maßstab natürlich viele Menschen extrem viel härter trifft als uns im Moment. Diese Challenge, die ich gerne allen Ambassadeurinnen stellen möchte, ist, beim Schreiben ging es mir auch oft so, dass ich dachte, oh shit, und was kann ich denn ändern und wer kann überhaupt was ändern und ist das nicht alles schon längst verloren? Klimakrise ist echt, sie ist menschengemacht, Menschen können was ändern. Und es gibt noch ein kleines Fünkchen Hoffnung und die Experten sind sich auch darin, Gott sei Dank, einig. Was hilft gegen Ohnmachtsgefühle? Selbstwirksamkeit, sagt die Psychologie. Die Challenge heißt, wen bewegst du? Und was ich damit meine ist, dass wenn wir uns ohnmächtig fühlen, wir mit ein bisschen Nachdenken garantiert jemanden identifizieren können, der ein bisschen mehr Macht hat als wir. Und Macht im Sinne von Vermögen heißt nicht irgendwie nur Geld oder Einfluss jetzt im politischen Sinne, sondern denk mal ein bisschen kreativ, denk mal ein bisschen weiter um die Ecke. Wer vermag etwas zu bewegen? Wen bewegst du, der was bewegen kann? Das geht los bei Leuten, die Themen in die Öffentlichkeit bringen, so wie wir gerade. Das geht weiter bei Menschen, die Lehrpläne gestalten, die unterrichten, die an den Unis dafür sorgen, dass diese Themen eben nicht nur Johanna und mich bewegen, sondern ganz, ganz schnell Standard werden, überall. Das sind Menschen, die Prüfungsfragen stellen. Das sind Menschen, die mit denen du vielleicht in die Schule gegangen bist und die jetzt irgendwo in der Industrie hocken, sei es eben bei einer Stahlindustrie oder Unternehmensberater sind oder irgendwie das schnelle Geld gemacht haben. Dann frag sie doch mal, wo legst du das an? Bist du investiert in fossile Energie? Dann bitte tu das nicht. Sondern die Investment, das hat die Berliner Ärztekammer als erstes gemacht, ist eine ganz wichtige Idee. Entziehe den destruktiven Kräften auf diesem Planeten möglichst schnell das Geld. Das Beste, was wir machen könnten, mit den ganzen Ölmultis ihnen den Scheiß nicht mehr abkaufen. Das heißt, wir unterschätzen, was wir in Summe bewegen können, wenn jeder Einzelne seinen kleinen Beitrag ernst nimmt. Ökostrom bestellen. Auf eine GLS oder Ökobank oder Triodos oder Tomorrow, was es da alles gibt, umziehen. Das dauert noch nicht mal einen Tag. Ja? Das kannst du in 1-2 Stunden machen. Frag mal deine Oma, Mensch, du hast doch für mich Geld angelegt, hast du mir mal verraten. Egal wie viel es ist. Wo liegt denn das? Können wir das vielleicht irgendwie gesünder anlegen? Was ist mit den Kirchen? Egal, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, wir haben Institutionen, die sich die Bewahrung der Schöpfung auf die Fahne geschrieben haben. Lass uns die doch ernst nehmen. Der Papst sagt, Laudato Si, das ist wichtig für Christen. Und auch Muslime, auch im Islam gibt es diese Idee, dass wir die Erde als ein Geschenk bekommen haben und dass wir daran gemessen werden, wie sorgsam wir mit diesem Geschenk umgegangen sind, mit dem Geschenk des Lebens. Sprich, wir haben nur noch diese 10 Jahre Zeit, das Ruder rumzudrehen und das heißt nicht, dass 2030 irgendwie die Welt untergeht, aber dann sind wir nach allem, was die Wissenschaft sagt, über diese Kipppunkte hinaus, dann können wir sozusagen das 1,5-Grad-Ziel vergessen, das 2-Grad-Ziel wird dann auch schon angekratzt und dann werden Dinge in Gang kommen, die wir nicht mehr steuern können. Und das wollen wir alle nicht. Das heißt, wir haben keine Zeit, neue gesellschaftliche Gruppen aufzumachen, wir müssen die, die es gibt, auf dieses Thema bringen und der wichtige Weg dahin ist, fragt die Leute, was ist euch wichtig, was ist euch heilig, wofür kämpft ihr, was sind Dinge, die euch wirklich berühren und da ist eben was Abstraktes wie Umwelt oder Klima viel weniger diskussionswürdig als, ist dir deine Gesundheit wichtig? Ja. Ist dir die Gesundheit deiner Familie wichtig? Ja, klar. Möchtest du, dass deine Kinder gesund aufwachsen? Ja, bitte. Auch dein Enkel? Ja. Und dann hat man eine Basis und dann kann man darüber reden, guck mal, das und das und das wären coole Moves dahin. Redet mit den Menschen, redet mit jedem, den ihr trefft, auch wenn man manchen damit ein bisschen auf den Zeiger geht. Ich bin selber überrascht, wie vielen Menschen du plötzlich aus dem Herzen sprichst und sie sagen, ja stimmt, ich habe mir diese Sorgen ganz schon lange gemacht schon und Gott sei Dank gibt es jetzt den und den und den Hebel für mich, da was zu tun. Klar, weniger Fleisch, weniger Fliegen, weniger Heizen und weniger alleine im SUV durch die Gegend kacheln, das ist ja Ehrensache, Ökostrom, ethisches Bankkonto. Aber viel wichtiger ist, Mund aufmachen, Stimme erheben, politisch denken, nicht nur parteipolitisch, aber wer kann was bewegen? Das ist die Challenge und wenn ich auch ein paar Worte jetzt dazu brauchte, um das zu erklären. Ich hoffe, jeder hat, während ich gesprochen habe, schon einen konkreten Menschen in seinem Umfeld identifiziert, der mir jetzt gleich anruft und verlinkt oder drauf bringt und einfach mal ein ehrliches Gespräch führt. Einfach mal anfangen und sich überraschen lassen, was wir gemeinsam bewegt bekommen.
Das finde ich ein schönes Schlusswort. Genau, ich kann da nur zustimmen und sagen, seid mutig und geht in das eventuell unbequeme Gespräch. Ja, und dass das nicht nur zu Depressionen führen muss, sondern auch mit jemandem humorvollen und lebensfrohen dieses Thema besprochen werden kann. Dafür ist ja dieses Gespräch jetzt das beste Beispiel, dass Eckart von Hirschhausen eben hierzu auch Worte findet.
Ja, es hat auch viel Freude mit dir gemacht, Johanna. Du warst auch super im Thema drin und ich merke auch, wir werden depressiv, wenn wir uns nicht drum kümmern. Ich glaube, wir haben gar keine Chance. Wir werden gefragt werden von unseren Kindern, unseren Enkeln, was habt ihr in 2021 getan? Ihr wusstet doch alles. Ihr konntet es nachlesen, wenn ihr wolltet. Ihr wart in einem freien Land. Ihr seid nicht in den Knast gekommen, wenn ihr den Mund aufgemacht habt. Und ihr hattet sogar Geld zur Verfügung. Wir haben 6.000 Milliarden Euro Privatvermögen in Deutschland. Irgendwo ist ja dieses Geld verteilt. Ihr hattet auch coole Ingenieure und ihr hattet auch pfiffige Medizinerinnen und Mediziner. Was hat euch zurückgehalten? Und ich wünsche uns allen, dass wir dann gute Antworten haben.
Ja, vielleicht haben wir auch eine schöne Geschichte zu erzählen.
Auf alle Fälle. Wir hören uns wieder.
Da bin ich mir sicher. Tschüss, Eckart.
Ciao.
Und vielen Dank euch zu Hause fürs Zuhören. Wir haben euch hoffentlich den ein oder anderen Denkanstoß und viele Anregungen zum Weiterlesen gegeben. Eine kommt hier noch. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie Krankenhäuser zur Erderwärmung beitragen und wie sich die Krankenhauslandschaft wandeln muss, um klimaneutral zu werden, schaut doch direkt in unserem Blog vorbei unter go.amboss.com/grünes-krankenhaus. Und bei Amboss werdet ihr in Zukunft auch weitere Inhalte zu diesem Thema finden können. Also Augen und Ohren offen halten. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den neuen Amboss-Blog findest du unter blog.amboss.com/de. Alle Inhalte zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.